Schatz, ich muss dir was beichten. Ich habe eine neue.
Was? Wie kannst du mir das antun?
Ich habe lange gesucht, aber jetzt habe ich genau die richtige für uns gefunden.
Ernsthaft?
Ja klar. Endlich bekommen wir unsere Traumküche. Das Heiligenstädter Küchenstudio macht's möglich. Mit einer Top-Beratung und perfektem Service.
Ihre neue Traumküche. Individuell nach Ihren Wünschen geplant und von uns montiert. Erleben Sie jetzt die aktuelle Ausstellung im Heiligenstädter Küchenstudio in der Petristraße 8.
Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder.
Präsentiert von der VR-Bank Mitte, die Mitmachbank mit viel Herz für die Region.
Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wir sprechen mit Tommy auch über seine musikalischen Talente. Und wenn ihr Lust habt, bleibt nach dem Abspann dran, denn dann gibt's noch zwei Songs von ihm. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Ja, lieber Heiko, da sitzt man wieder hier in der Keminate. Heute haben wir jemanden hier bei uns. Das ist wirklich ein Gast der Superlative. Ein Gast der Superlative. Die weiteste Anreise, wir haben geschaut, es sind 466 Kilometer und noch ein kleiner Umweg, 100 Meter hier in der Lessingstraße.
Ja.
Die längste Überredungszeit, die ich benötigt hatte, um unser Gast hierher zu bekommen. Und der Gast mit den meisten Telefonaten vorweg. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dich begrüßen zu können, Thomas Schubert.
Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Danke euch. Ja.
Lieber Tommy, ich muss ehrlich zugeben, bei der Planung, wenn wir mal so auf neue Gäste uns so verständigen, kam irgendwann mal der Volker zu mir und sagt, wir müssen unbedingt den Thomas hierher holen. Ich sage, Thomas Schubert, hä, wer ist denn das? Ja. Und jetzt kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, Volker, was du mir dann erzählt hast über unseren heutigen Gast.
Ich mache es mal ganz kurz, bevor wir dann, nachdem wir dann wirklich auch dich richtig offiziell begrüßen und dir natürlich das Wort erteilen. Ja, Thomas Schubert, hä, wer ist denn das? Kennt kein Mensch hier im Eichsfeld. Und so hast du es ja auch gesagt. Tommy Schubert, weiß auch noch keiner so ganz genau, aber unter einem ganz anderen Namen habe ich Reaktionen erlebt hier im Eichsfeld, das hältst du gar nicht für möglich, nämlich Pater Thomas. Pater Thomas, der ehemalige Franziskanermönch vom Kerbschenberg. Von zerschmelzender Freude von Leuten, die gesagt haben, gibt's den noch? Ist es wirklich wahr? Habt ihr den im Podcast? Ja, wir haben ihn hier sitzen, himself im gelben Sessel.
Ja, lieber Tommy, wir haben so eine Tradition und es geht immer mit einer Frage los. Wann, wo und wie ging es seinerzeit los mit dem kleinen Tommy?
Schon lange her. Wenn du bald 80 wirst, dann schaust du öfters mal rückwärts. Ja, am 7. November 1946, wann war denn das? in Erfurt.
Mhm.
Meine Mutter war Opernsängerin in Erfurt und mein Vater Schauspieler. Und hab noch einen Bruder, der dann auch Schauspieler wurde und in Erfurt toll angekommen ist. Die Hauptrollen gespielt hat von Hamlet und so weiter. Und eine Schwester, die heute noch in Leipzig wohnt. Wir sind dann, ich war glaube 4 oder 5 Jahre, sind wir nach Leipzig. Meine Eltern wurden dort engagiert in Leipzig. An den Bühnen, Opernhaus, Schauspielhaus. Ich bin zur Schule gegangen, Abitur gemacht, Karl-Marx-Oberschule Leipzig, mein Gott nochmal. Aber interessant war, dass ich C-Zug war, Griechisch-Latein.
Mhm.
Ja, wozu brauchst du das? Wirst du kein Arzt oder Archäologe oder sowas? Nee, ich wollte ja Schauspieler werden. Sänger und Schauspieler, wie meine Eltern. Meine Eltern sind nie so in die Kirche gegangen, aber beide katholisch. Hm. Mein Vater Schweizer, Maria Einsiedeln, ein Wallfahrtsort, bekannt.
Ja.
Meine Mutter Frankfurt am Main, mit Handkäse und Musik groß geworden und Ebbelwein. Und aber wir haben kirchliches Leben überhaupt nicht so mitgemacht. Mhm. Gell? Und da war, ich bin dann auch gar nicht mehr zur Kirche. Ich war Ministrant, Kommunion gefeiert und Ministrant und so weiter. Und dann so mit 12 Jahren war da Schluss. Mhm. Und mit 16, 17 kam jemand auf mich zu und sagt, du, wir haben jetzt einen neuen Kaplan, der macht so ein Laienspiel. Und da war
das war deine Abteilung.
Da war ich gefragt, ja, und so. Und da habe ich gern mitgemacht. Und zwar war die erste Rolle Hochwürden im Drei-Mädern-Haus. Und ich durfte natürlich den Kaplan, den Hochwürden, spielen. Und irgendwie ist da was hängen geblieben. Die ganze Beschäftigung mit der Gemeinde, alten Tage und so, das Gemeindetage, das hat mir irgendwie was gegeben. Und da kam der Wunsch auf, ach, Schauspieler, wirst du Priester. Da kannst du das alles, was der gute Kaplan mir vorgelebt hat, auch machen. Also das war so eine kleine Begeisterung.
Ja. Kann ja schauspielerisches Talent vielleicht auch immer, nicht schaden.
Immer. Sag mal, die Kirche ist ja aus religiösen Mysterienspielen entstanden auch. Ja. Mhm. Also die Liturgie und so weiter. Ja. Und mit 18 Jahren bin ich dann nach dem Abitur nach Erfurt, Priesterseminar. Und dann waren da Franziskaner. Ich hatte ein Buch gelesen von Jürgensen, das ist ein Skandinavier. Das hat mir also imponiert. Und plötzlich siehst du solche Gestalten, Franziskaner vor dir, und warst also weg. Und die haben mich einmal bei Nacht und Nebel mitgenommen auf den Kerbischen Berg. Mhm. Im Eichsfeld. Vorher war Eichsfeld nie bekannt.
Schwarzer also, Fleck auf der Karte.
Schwarzer
gerade.
Fleck, ich wusste gar nicht, wo das ist. Ja, und dann bin ich, Philosophikum war dann, die 2 Jahre, 4 Semester, und dann habe ich das Noviziat dort auf dem Kerbschenberg gemacht, 1967. Und bin dann wieder als Franziskaner nach Erfurt zum Studium zurück. Mhm. Geweiht bin ich 72. Davor war ich aber noch Diakon in Niederorschel. Mhm. Bei dem berühmten, früher war er dann, danach war er Stadtdechant in Worbis, Berthold Richard. Der Rote Richard.
Der Rote Richard,
genannt,
ja.
Der Rote Richard genannt. Der also gefürchtet war bei so Formulanten. Ja. Und an mir hat er den Narren gefressen. Mit Gitarre, als Diakon in Orschel schon gesungen und so weiter. Und da war ich schon der Tommy. Mhm. Ja. Und hab da so eine Singlegruppe gehabt, auch 7 Mädchen. Haben wir Gitarre so ein bisschen gelernt. Und dann war ich 72, junger Pater auf dem Kerbschenberg. Und da kamen dann schon die ersten Jugendlichen zu mir hoch ins Kloster. Pater Tommy, kannst du denn nicht unsere Band so ein bisschen unterstützen und ein bisschen beleben? Und so ging das los mit dem Erwin in Niederorschel und Gitarristen aus Dingelstedt. Also das war eine tolle Sache. Wir sind überall rumgekommen, in der ganzen DDR. Mhm. Ja, sind wir eingeladen, Jugendwallfahrten im Meißner Bistum, Dresden, Rosenthal und so weiter und Erfurt sowieso. Auf der Beck, der war ganz begeistert. Wir durften die Abschlussveranstaltung im Dom, so einer Jugendwallfahrt, spielen, Samba-Party, kam er eingezogen, ja, mit Mitra und so. Das war interessant.
Habt ihr Samba-Party gespielt?
Ja, ja, wirklich wahr. Und Auf der Beck sagte dann, ich hatte mal einen Song gemacht, das Leben braucht das Lachen, das Weinen und das Beten, ja. Und er hatte ja immer so drei Punkte, so die berühmten drei Punkte in seinen Predigten, ja. Und da höre ich ihn noch in dieser Veranstaltung auf der Dominsel. Der Pater Tommy hat gesungen. Das Leben braucht das Lachen, das Weinen und das Beten. Also das war wunderbar. Ja.
Also du hast auch selber Lieder geschrieben, komponiert, getextet.
Ja, ja.
Und wie, klar, durch deine Mutter bist du zur Musik gekommen oder durch deine Eltern.
Ja.
Was hast du für Instrumente dann lernen dürfen?
Viel zu faul um Instrumente. Klavier ein Jahr, alles Trompete zwei Jahre und Gitarre selber so gemacht.
Aber das ist das Beste geworden, oder?
Ja.
Gitarre war das Beste.
Und bei mir hat es den Rhythmus ausgemacht. Mhm. Also das, was ich da, wie ein Schlagzeug ging das. Mhm. Gar nicht mal Melodie, Gitarre, da hat man ja jemanden, aber der Rhythmus, der war drin. Ja. Mhm. Ja, das war also, überall waren wir, in Berlin, in St. Hedwigs Kathedrale und so weiter. Also das war für damals, war das wirklich eine Neuheit. Ja. Ja. So im Gottesdienst so eine Band mit diesen. Ich muss noch sagen, dass ich nicht so ein, sagen wir, Chansonsänger war, wie aus Frankreich und so war. Pater Duval war das und so, der Jesus-Lieder gesungen hat. Mhm. Also Jesus liebt dich und so weiter. Das war mir doch ein bisschen zu seicht. Ja. Also ich wollte ein bisschen was Härteres haben. Ja. Und da ging das los mit tollen Texten, die ich auch zum Teil auf bekannte Songs, Blues und sowas gesungen habe. Und das ist natürlich ganz gut angekommen.
Jetzt habe ich aber eine Frage. Ja, du sagtest selber, wolltest eigentlich Sänger, Schauspieler werden.
Ja.
So, jetzt kam das ganz anders.
Ja.
Was haben denn deine Eltern, die, wie du ja beschrieben hast, jetzt nicht mehr so eng mit der katholischen Kirche waren, was haben die denn da angegeben?
Die waren skeptisch, gell? Erstmal war ich also temperamentvoll und verrückter Hund. Und
ich glaube, man merkt das hier auch.
Ja, und Mädchen war auch interessant und so weiter. Aber letztlich haben sie das verstanden und ich wollte das ja auch. Also ich wollte das wirklich und haben das also dann befürwortet. Mhm. Mein Bruder, zwei Jahre älter, der war so zarter und da haben sie gesagt, der wird mal Priester. Der war so, ja. Und ich war so der Draufgänger und es ist anders gekommen. Mhm. Also es ist manchmal ganz interessant. Mhm. Er wurde ein Schauspieler und ein toller Mann gewesen in Erfurt. Jetzt ist er eben auch schon 82 und Rentner. Meine Eltern aber haben das eigentlich unterstützt und waren dann eben auch ganz froh, waren immer dabei, dann auch bei Gottesdiensten, wo wir gesungen und gespielt haben.
Ja, wir hatten ja vor kurzem hier einen Pfarrer sitzen, mit dem du ja auch gut bekannt bist. Der hat gesagt, er wollte Trompete lernen, weil das ihm so einfach erschien. Eine Trompete hat nur drei Knöpfe. Ja. Dann sagt er, da kommt er schon irgendwie wieder zurecht. Aber er hat es dann nach einem Jahr sein lassen. und hat seine Trompete, glaube ich, verschenkt. Aber du hast ja auf der Gitarre wirklich, wie du gesagt hast, den Rhythmus und deine auf die bekannten Songs neue Texte geschrieben. Ich kann mich an ein Lied erinnern, wo du über den Sonnengesang von Franziskus geschrieben oder gesungen hast.
Ja.
Das ist auch auf der CD drauf, die du damals veröffentlicht hast. Also ganz, ganz toll, ganz, ganz toll.
Jetzt mal zu dem Leben als Pater. Da haben wir im Vorfeld, ja, wie ist denn jetzt der richtige Begriff? Ist es nun Pater oder Bruder oder, oder Mönch? Wir hatten das.
Mönch gar nicht.
Okay.
Also das sagen viele falsch eigentlich. Mhm. Gell? So im Volksmund ist das nur der Franziskanermönch auf dem Bierseitel oder
ja.
Franziskaner Hefeweizen und so weiter. Da gibt es ja auch eine nette Sache. In Heiligenstadt waren die Jesuiten, nicht? Die Gegenreformation.
Ja, ja.
Und die werden ja abgekürzt SJ,
ja.
Societas Jesu, ja. Also Gesellschaft Jesu.
Ah ja.
Und auf Deutsch heißt es schlaue Jungs. Und die Franziskaner,
die waren ja schlau.
OFM,
ja.
Genannt OFM, Ordo Fratrum Minorum, Orden der minderen Brüder.
Mhm.
Auf Deutsch Orden fetter Männer. Also viele haben das Bild eines Franziskaners, ja, mit dicken Bauch und Bierseitel. Ja, ja. Und da steckt aber eine Wahrheit dahinter, nämlich die Volkstümlichkeit.
Mhm.
Ja, dem Volke nahe, das waren Tippelbrüder.
Mhm.
Das waren im Mittelalter, also 13. Jahrhundert, 1226, das waren wie Gammler Gottes sozusagen, mit barfuß abgerissenen Kutten und so weiter. Und die Jesuiten waren die Intelligenten und so, ja, die Sauberen und so weiter. Und deshalb auch Franziskaner in Erfurt, Barfüßerkirche, immer in der Stadt drin, während Benediktiner auf dem Berg sind mehr oder Zisterzienser im Tal, wo Wald und See waren und so weiter. Also Mönch nicht, sondern mehr Orden der minderen Brüder.
Mhm.
Aber leider, die Geschichte hat vieles klerikalisiert. Das heißt also, die geweihten Priester im Orden waren die Patres.
Mhm.
Ein Pater. Also war ich der Pater Thomas. Und dann gab es die Brüder. Das waren die Laienbrüder, Pförtner, Koch, Gärtner und so weiter.
Ach so.
Ja, das waren die Brüder. Aber
die hatten also nicht studiert?
Nein, die haben nicht studiert. Mhm. Die kamen mit ihrem Beruf her und wollten eben auch im Kloster leben.
Mhm. Ja.
Und wir hatten also auch einige Brüder bei uns, gell? Aber wir nannten uns dann doch in den letzten Jahren, so ab 70er Jahre, dann alle Brüder, haben wir gesagt. Wir sind alle Brüder, ja.
Und wie muss man sich so den typischen Tagesablauf in so einem Kloster vorstellen?
Ist schon lange her, muss ich sagen. Also da muss ich ja selber nachgucken. Na gut, wir sind keine kontemplativen Mönche gewesen, wie die Benediktiner, Trappisten, Zisterzienser, die intramuros innerhalb der Mauern, Klostermauer gelebt haben, sondern wir sind rausgegangen. Ja. Und deshalb war das Frühmorgengebet, also ab 6 Uhr, gell, und dann gab es in der sechsten Stunde, dann gab es Mittagsgebet, Angelus, 12 Uhr, dann gemeinsames Essen im Refektorium, im Speiseraum und dann abends nochmal die Vesper und die Komplett.
Mhm.
Also es war schon auch geistlich geregelt, der Tagesablauf. Gell? Mit Klausur damals, 67, noch ganz schön hart, da durfte keine Frau in den Garten, muss man sich vorstellen, heute, ja, Da rennen sie da rum und im Familienzentrum die Kinder und die Frauen und so weiter. Wenn die Patres das wüssten, ja, was da los ist heutzutage auf dem Kerbschmarkt, die würden, glaube ich, lebendig werden. Nicht im Grabe rumdrehen, aber die würden, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich finde es toll, weil was da entsteht, zurzeit jetzt da.
Ich glaube, das ist auch oder das ist eine positive Entwicklung, dass das zusammenwächst, ne? Und nicht irgendwo hinter Klostermauern sondern dass da was für die Gemeinschaft entsteht quasi.
Ja, zum Beispiel war ganz neu, als ich dann Guardian wurde, 86 kam ich von Halle. In Halle gibt es auch ein Franziskanerkloster, verbunden mit einer großen Stadtgemeinde. Mhm. Ganz toll damals. Und ich kam dann, also 79 bin ich vom Kerbschenberg nach Halle, wurde da Vikar mit dem Eusebius zusammen und bin aber 86 dann berufen worden, Novizenmeister zu werden. Und da kenne ich den Christo. Also, ja. Und 5 Novizen hatte ich, das war also, ist in der heutigen Zeit ja viel gewesen als Nachwuchs, wie man so schön sagte. Und ich habe versucht, wirklich nicht nur innerhalb des Klosters ein geistliches Leben aufzubauen und einzuüben mit denen, sondern die mussten arbeiten gehen im Altenheim, in Dingelstädt. Das war ja was ganz Neues, ja. Dass die Kutten zu sehen waren auf den Straßen dieser Welt, Und verbunden mit den Menschen und den Ärmsten eigentlich heutzutage, mit den zum Teil Aussätzigen.
Da fällt mir doch schlagartig wieder Sister Act ein. Sister Act, der Film, der genau das, das auch zeigt, ja.
Ja, ja.
Und die Schwestern hatten da den meisten Erfolg mit, bei den Menschen zu sein.
Aber Volker, das ist super. Wir können uns die schlausten Fragen ausdenken. Aber die absolute Krönung ist, wenn der Gast das schon so beantwortet. Weil wir haben hier stehen, Franziskaner sind bekannt für ihre Nähe zu den Menschen und zur Schöpfung. Wie hast du das gelebt? Und wenn ich jetzt höre, dass ihr in die Krankenhäuser und auf die... Also das ist super. Ja. Volker, ich mache hier einen Haken hinter. Ja, die Frage ist, brauchen wir nicht zu stellen, ist beantwortet.
Ja.
Aber wenn du jetzt mal so retrospektiv auf diese klösterliche Zeit zurückblickst, ich habe es heute das erste Mal richtig rausgekriegt, das Wort.
Schwieriges Wort.
Ja. Was hat dir da am meisten Spaß gemacht im Kloster?
Die Gemeinschaft war manchmal schwierig zu leben. Da gab es eben viele, viele Charaktere, ja. Das Wiener Familie auch so, wo es kracht und zischt und so weiter. Also ich hatte natürlich auch zu kämpfen mit Neid, weil ich irgendwie durch meine Art und durch die Musik, das Singen, begehrt war bei Kirmes, Gottesdiensten, Feiern, Wallfahrten. Aus dem Kloster raus mit meinem Wagen, da stand hinten ein Plakat, Freude ist unser Ziel. Da bin ich auf einer Autobahn auch von Stasi, Polizei was soll das? Und da war gerade die Mai-Losungen und so weiter in der Zeit. Also da haben sie mich dann rausgewunken und das musste ich wegmachen. Ja. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch ein Predigtthema wieder. Freude wurde mir genommen, ja, und weggesteckt und so weiter. Na, jedenfalls waren aber einige ältere Patres eben auch, die zu einem Franziskustreff ging oben das Oratoriumsfenster, wo gebetet worden ist, das war vom Kloster zu erreichen, ging das auf und dann sah ich jemanden da runter gucken und hinterher hat der Pater mir gesagt, muss denn das sein? Ja, und ein Quark da und so weiter beim Franziskustreff, ja, mit Musik und eine volle Kirche, gerammelte voll war
Happening,
das,
das war ja. Happening.
Ja, ja, das war Wahnsinn. die kam ja von überall gewallfahrtet sozusagen. Also es gab eben auch schwierige Zeiten für mich, die ich durchstehen musste, um nicht zu sagen, ich hau da ab oder so. Ne?
Mach doch nochmal das Geräusch, was du vorhin gemacht hast, als der eine Pater oder so.
muss das denn sein? Ja, es musste sein. Ja. Ja. Da haben ja auch viele, auch von Heiligenstadt kamen da Jugendliche, die haben bei mir übernachtet in so einem Konferenzraum und so. Und haben zum Teil eben auch diese Treffs, die Gottesdienste mit Vorbereitung, mit Fürbitten gebaut und so weiter. Also, aber wie gesagt, es war alles gut, aber es gab eben auch, wie in jeder Familie, so, wo du es gesagt hast, nee, also das muss nicht sein. Ja.
Aber weil du es eben anders, angenehm anders gemacht hast, erinnern sich die Leute an dich? Wir waren, wir haben jetzt auch so ein bisschen die Reisetätigkeit aufgenommen und fahren auch mal zu Gästen. Und da standen wir am Bahnhof in Heiligenstadt und ja, wir standen mit so ein paar Leutchen zusammen und haben dann halt auch gesagt, ja, oder wo wollt ihr hin? Dies, das, jenes. Ah, wer kommt dann in der näheren Zukunft? Dann haben wir deinen Namen erwähnt. Ja, natürlich Thomas Schubert. Mhm. Pater Thomas, da weiteten sich bei einem Herrn die Augen und er hat gleich eine Story erzählt oder Stories zu erzählen gewusst, die an dich erinnert haben. Also das ist schon erstaunlich. Wie gesagt, mit 0815 hättest du das nicht erreicht.
Ja, wenn ich nur drin geblieben wäre und fromm gewesen wäre. Ja. Ja. Aber beides war notwendig für mich. Ich musste mich ja auch vorbereiten. Mhm. Also auch die Songs sind ja nicht nur so entstanden, die Texte und sowas. Ja. Ich muss damit anknüpfen. Jetzt sind wir bei einem Musical in Stuttgart gewesen. Ja. Und vorher sind wir noch eingekehrt, also mit einem Würstchen und so. Und da waren Leute neben uns. Das war meine Frau war da mit und ihre Schwester mit Mann, der auch von Dingelstedt stammt. Und da habe ich gedacht, Mensch, den Dialekt, also das hörst du raus, die Eichsfelder hörst du raus, ja. Wie die Sachsen oder Thüringer und so weiter. Ich habe ja auch so einen Slang, sächsisch, immer noch drin. Kriege ich nicht raus, macht auch nichts. Und da haben wir die gefragt, wo seid ihr denn her? Ja, von Leinefelde, in Stuttgart, am Musical. Und da hat der einfach mal gesagt, kennt ihr den Kerbschen Berg auch? Ah oh, ja, natürlich. Ja. Und da war ein Pater Thomas, der hat uns getraut und unser Kind getauft. Ich war in Birkung mal, war ich da so Interimspfarrer und habe viele Menschen dort kennengelernt. Leinefelde, Neubaugebiet, bin ich von Tür zu Tür gegangen, also um Gemeinde zu sammeln. Ja.
Das war ja quasi so eine Diaspora in Leinefelde.
Ja, das war also vom Afterbank richtig unterstützt. Ja. Und jedenfalls hat der dann gesagt, ja, der sitzt hier. Die wurden nicht mehr. Die zückten gleich das Fotoding da und klick, klick ging's los. Ja. Aber solche Sachen hat man schon überall erlebt. Ja,
ja, aber dann kam ja doch alles ein bisschen anders bei dir. Da gab es ja einen Wendepunkt. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, dass sich da für dich auch was ändert?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, ja. Das ist erstmal still. Also erstmal muss ich sagen, ich habe nie gebrochen mit der Kirche, nie gebrochen mit dem Orden. Ich gehe heute versuche jeden Sonntag zur Kirche zu gehen und habe Freude daran, das Evangelium zu hören Und manchmal ist es so, dass ich sage, ich gehe jetzt da nach vorne und sage, Pfarrer, lass mich mal ran. Der nur die Messe liest, abliest, keinen Kontakt hat mit den Menschen. Ganz anders als ich war, um Kerpschenberg mit lebender Krippe habe ich da Heiligabend gefeiert mit den Menschen, die mit Laternen zu uns kamen, mit richtigen Esel, mit einem richtigen Ochsen und einem richtigen Baby. Ja, von Helmsdorf, der Tischler, mit seiner Frau. Also das waren tolle Sachen, die wir gemacht haben. Im Sinne von Franziskus, ja, der auch also um den Altar Tiere gesammelt hat und so weiter. Ja, ich bin 89 dann, habe ich gesagt, ich muss Schluss machen. Ich kann eine Kirche und die Leute nicht belügen, ja. Also, weil ich jemanden, ein wunderbares Mädchen kennengelernt habe, ja. Und bin damit. Übrigens, sie wollten nicht, dass ich gehe. Ja, viele sagen da, die hat den gekapert und so weiter, den Pfarrer, so, so hat man oft gehört, ja, also die hat den sich geangelt oder so weiter. Überhaupt nicht, die hat gesagt, bleib da, geh wieder zurück auf den Berg, die Menschen brauchen dich. Das war toll, das fand ich toll. Aber ich war so verliebt, dass ich gesagt habe, ich kann dieses duale Leben, einmal so und einmal bin ich da Pater und so, das kann ich nicht weitermachen. Also ich will reinen Tisch machen. Das habe ich, als ich 2001 dann in Geisleden das Konzert bei Christoph Hase gemacht habe und in Ferna, habe ich das auch den Menschen gesagt, Leute, ich stehe hier als, ja, als Sünder so, also dass ich euch verlassen habe. Das hat mir sehr weh getan, dass ich viele vor den Kopf gestoßen habe. Immer noch das Menschenskind.
Aber hast du da nie den Eindruck gehabt, dass du dich dadurch vielleicht durch diese Ehrlichkeit oder diese, ja, dass die Leute gemerkt haben, es ist ja nur ein Mensch, dich eigentlich noch beliebter gemacht hast?
Also das war interessant. Die Leute, wo man sagte, die sind ja, was sagt man da so, die jeden Tag in die Kirche gegangen sind, die alte Leute so, also, naja. Die kamen, als wir mal dann wieder zurückgekommen sind, bei Freunden durften wir übernachten und so bei Nacht und Nebel und die kamen und haben gesagt, hey, yo, Herr Paters, hier ist eine Stracke, hier ist eine Wurst und so weiter. Also da war ich fix und fertig. Ja. Da habe ich gedacht, die verdammen mich. Also die können das nicht verstehen oder verteufeln mich. Ja. Im Gegenteil, die waren also alles super freundlich. Und bei dem Konzert in Ferna, da kam die Haushälterin zu mir, die hat die Ministranten rausgejagt, eine ältere Dame, und hat mir die Hände aufgelegt und hat gesagt, Gott segne dich. Das war so berührend. Ja. Also ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, ja. Also nie irgendwie, aber ich wusste, dass ich viele enttäuscht habe. Viele Jugendliche und so weiter, die an mir gehangen haben oder ich, das kann ich immer noch nicht so ganz verkraften.
Und wie lange hat so der innere Kampf bei dir gedauert, so zwischen Orden und ja, dem Zulassen deiner Gefühle?
Das war in der letzten Zeit dann erst, also 88, so 89, da war eine Krise war da bei mir. Da hatte ich über 40 Fieber. Da musste die Ärztin kommen und da haben sie gedacht, der macht das Letzte so ungefähr. Und das war dieser Kampf, innerer Kampf war das, ja. Und aber ich habe gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Ja, dann wäre ich wirklich ein Schauspieler.
Mhm.
Ja. Und ich wollte kein schlechter Schauspieler sein.
Wie muss ich mir das vorstellen, als du dann das kundgetan hast, dass du aus dem Orden
Das ist ja eben nicht so gewesen.
Mhm.
Und zwar, ich war ja Guardian. Also bei den Franziskanern gibt es nicht einen Abt. Den gibt es bei den alten Orden wie Benediktiner, Zisterzienser und so weiter. Und ein Prior gibt es bei den Dominikanern, also der Ordensobere, den gibt es auch nicht. Nur den Guardian, wie im Englischen The Guardian, dieser Wächter. Mhm. Also er soll ja nur Wächter sein über die Brüder. Mhm. Ja.
Mhm.
Und da konnte ich mir selber Urlaub nehmen.
Ach so.
Ja. Und bin dann über den Urlaub abgehauen.
Mhm.
Eigentlich schlecht. Mhm. Aber es kam für mich nur so in Frage.
Mhm.
Ja. Ich war zu feige, den Leuten zu sagen, es gab ja nach mir genug Leute, auch Patres oder Priester in Gemeinden, die gegangen sind, die haben sich sonntags auf die Kanzel gestellt und haben gesagt, meine lieben Mitbrüder und Gemeindemitglieder, ich bin heute das letzte Mal hier.
Mhm.
Ich gehe. Das konnte ich nicht. Ich konnte das wirklich nicht übers Herz bringen. Ich bin abgehauen.
Mhm.
Wirklich wahr, abgehauen. Da war Firmung in Dingelstädt. Da war der Bischof Wanke da, den ich also gut kannte. Wir haben uns auch geduzt und so. Er hat auch Pater Tommy gesagt, wieder auf der Beck auch. Mhm. Oder der Kardinal dann von Köln.
Mhm.
Da wurde eine Frage gestellt in diesem Abschluss Gottesdienst von der Firmung. Ja, was ist denn mit dem Pater Thomas los? Kommt der noch zurück? Und da sagt der Bischof, der kommt zurück, der hat nur Urlaub.
Mhm.
Also das war schon ein bisschen.
Aber in dem Moment hast du es noch mit dir ausgemacht.
Aber da war schon der Entschluss gefasst.
Okay.
Da war schon der Entschluss gefasst, ich gehe.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Es hat lang gedauert. Wir waren dann schon im Westen drüben, weil die Eltern von meiner Frau schon 88 sich was aufgebaut hatten, sind wir erst dort untergekommen, in Horb, am Neckar.
Mhm.
Das ist so Freudenstadt, da beginnt der Schwarzwald. Und von da aus bin ich nach, was sagt das, Mutterhaus.
Mhm.
Ja. Werl war das in Westfalen. Mhm. Werl. Bin da hingefahren und habe mich gestellt. Ja. Also das erste Mal so, die waren alle super nett. Meine Mitbrüder. Da hat keiner irgendwie so die Nase gerümpft oder was.
Mhm.
Also das muss ich sagen. Die haben mich eben auch unterstützt. Wie der Bischof Wanke. Manche, die sag mal, boshaft weggegangen sind wegen der Theologie, Dogmen und Jungfraugeburt und alles sowas oder gegen die Kirche überhaupt waren, die wurden, glaube ich, gar nicht so auch finanziell unterstützt. Ja. Aber der Wanke hat mir auch eine Finanzspritze gegeben. Und der Orden hat das Mindeste von den Soziallasten mir nachgezahlt. Das war ganz schön. Ja. Denn ich hab ja keinen Beruf gehabt. Ich habe ja nichts verdient als Franziskaner. Also, muss ich mal vorstellen. Ich habe 90 erst angefangen. Nee, ich muss sagen, 89 bin ich in Leipzig zur Post gegangen. Also Telegrammausfahrer war ich da in diesen grauen Trabis. Mhm. Das war eine Sache. Oh Mann, Leute, vom Kloster, weißt du, auch nach Leipzig, gut, da, ich kannte so einigermaßen mich da aus, aber 1000 Telegramme, es gab ja kein Telefon in der DDR. Die mussten ja alle, sag mal, schlechte, gute Nachrichten gingen über Telegramme.
Ich kenne das, wir hatten die Post im Haus im Dorf.
Ja, ja? Nee, wirklich wahr. Also das war Wahnsinn. Ja.
Viele Grüße, Stopp.
Genau. Und dann habe ich eben auch gesagt, jetzt überbringe ich gute Botschaften. Mhm. Ja, also die Nachricht, die gute Nachricht, das Evangelium, habe dann so mir das idealisiert und so weiter, auch habe die Menschen getröstet, wenn die das dann vor mir aufgemacht haben und dann liefen die Tränen, unser Opa oder so, jemand ist gestorben. Da habe ich die in den Arm genommen. Welcher Telegrammbote macht das? Ja. Also selbst die vom Postamt haben mich gerne genommen. Ja,
sowas strahlt man dann auch aus.
Ja.
Ne, da brauchen wir nicht um Genehmigung bitten, also oder es anzubieten.
Das, ja.
Das ist halt dann da.
Ja. Oder dann 90, als wir dann rübergingen, dann nach Horb, da bin ich zum Pfarrer gegangen, zum Ortspfarrer. Das war schon dunkel, der machte die Tür auf und guckte da mich an. Ich bin ein Mitbruder von Ihnen. Da ging die Tür natürlich noch weiter auf, ja, und haben ein tolles Gespräch gehabt. Und der hat mich vermittelt in Horb. Die Post hat mich nicht genommen in Horb. Da war ich auch und habe gefragt, also ich bin ja eigentlich ein Kollege aus Leipzig von euch, braucht man nicht. Und der Pfarrer, der hat mich vermittelt zu einem Altenheim in Horb, Spital, katholische Spitalpflege. Und da bin ich also in die Altenpflege so gekommen. Aber nochmal zu dem Gespräch. Das war für mich wie eine erste Beichte, ja, dem Pfarrer gegenüber. Das Interessante war, als dann bin ich nochmal nach Leipzig, da habe irgendwelche Sachen noch geregelt mit Umzug und so weiter, Zoll und das und alles. Da habe ich gefragt, ja, und der Pfarrer, ja, der ist in die Schweiz gegangen. Jetzt war ich für den der letzte Anstoß, da ist der auch weggegangen. Also das war ein Hammer, du.
Warst du der Impuls, der dann
wirklich, dass der das mutig gemacht hat. Also das war interessant.
Und das ist so im Vorgespräch, da haben wir ja auch so ein bisschen philosophiert, wie das hätte gewesen sein können. Also da war niemand, der dann gesagt hat, Mensch, Tommy, hier, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt gehst du mal kalt duschen und dann wird das wieder. Und sondern die haben dich dann wirklich inklusive der Bischof selbst hat dich da nicht von abhalten, sondern...
Die konnten mich nicht abhalten. Also das war ganz sicher.
Du hast ihn auch reinen Wein eingeschenkt.
Ja,
du hast gesagt, ich hab mich verliebt.
Ja, ich muss gehen. Das kann ich nicht weiter so machen. Und diese Ehrlichkeit wurde belohnt. Ja.
Also du hast jetzt nicht im Nachhinein irgendwelche Restriktionen von der Kirche bekommen. Du darfst das nicht mehr, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr.
Da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Kirche. Mhm. Das muss ich sagen. Ich hätte gedacht, die könnten mich doch als Religionslehrer oder so, wie das oft so dann war, gebrauchen oder SOS Kinderdorf oder irgendwie so mit Jugendarbeit oder so. Bin extra da nach Wiesbaden gefahren zur Caritas und so mein Lebenslauf gesagt und so. Für Sie können wir nichts tun. Mhm. Also bin ich schon abserviert worden. Mhm. Auf der anderen Seite war diese persönliche Wertschätzung und so, aber auf der anderen Seite war dieses Kirchenrecht. Mhm. Wir können nicht anders. Du bist gefallen, ein gefallener Priester sozusagen, also suspendiert und exkommuniziert. Muss man sich auch mal vorstellen, das ist so wie, als ob du so einen Strick um den Hals kriegst, ja, und kannst nichts mehr machen, ja. Bei dem Nachfolgepfarrer, da war ich im Altenheim im Dienst, ja. Vorher, muss ich sagen, war ich in einem Gottesdienst und da hat eine gesagt, Herr Schubert, Sie könnten doch die Lesung übernehmen. Ich sage, ja, gerne. Und nachdem, haben Sie aber die Lesung schön gelesen, ganz anders.
Ganz anders, Sie hätten Pfarrer werden können. Ja.
Und am nächsten Tag ruft der Pfarrer mich an im Dienstbüro. Ich war dann auch Stationsleitung geworden. Hab ja 3 Jahre die Schule noch besucht. Was soll ich vorstellen? Religion 1 und alles solche Sachen. Und ich könnte da Sachen erzählen. Jedenfalls hat der gesagt, Herr Schubert, lassen Sie das sein. Mhm. Also hat mir verboten, die Lesung zu lesen. Mhm. Muss ich mal vorstellen. Und jeder Ministrant kann die Lesung machen.
Ja.
Ohne Weihe, ohne irgendwie welche Mission. Also da gibt's Sachen, ja. Mhm. Also die habe ich nie verstanden, aber darüber setze ich mich und sage, schade ist das, ja. Mhm. Wenn du eine Postkarte von Auf der Beck aus Rom gekriegt hast, 74, da war ich mal in Reifenstein schwer krank und unterschrieben vom Joachim Eisner und Leuten, die da noch im Priesterseminar obere waren. Wir danken Ihnen für die Arbeit, die Sie leisten an der Jugend in der DDR. Überleg dir das mal. Mhm. Also großartig habe ich heute noch, ja. Vergesse ich nicht. Mhm. Und dann wirst du so...
So abserviert so.
Aber wirklich abserviert war das. Ja.
Aber du bist heute noch exkommuniziert.
Ja. Bin aber durch Gottes Gnade und Gnade der Pfarrer öfters zur Kommunion zugelassen worden ist. Bei der Kommunion von den Kindern oder so. Also da wird schon auch... Unterschiede gemacht und der eine sagt, kannst ruhig zur Kommunion gehen, weil es ist ja blöd, ja. So.
Ja, der liebe Gott, den interessiert es wahrscheinlich am allerwenigsten, oder?
Ja, also das war schon toll. Und noch so eine Geschichte. Im Altenheim bin ich also, da wird heute noch, ich habe ja, sag mal, ab 2009 bin ich weggegangen. Vor meiner Regelrente wegen, ich hatte schwer Darmkrebs, ja. Mhm. Und bin dann rausgegangen, konnte das nicht mehr weitermachen. Und da wird heute noch gesagt von Mitarbeitern, die damals mit mir auf Station waren, Mensch, das waren noch Zeiten, wo du da warst. Da habe ich rumtrompetet auf den Gängen und gesungen und so weiter. Also und heute... Das ist manchmal katastrophal, was du da erlebst. Ja. Und da war eine alte Dame, die habe ich also schön gepflegt, gewaschen und gesalbt und so weiter. Und dann habe ich dann, die also so wunderbar zierlich, dann habe ich der ins Ohr, die war fast schon die letzte Stufe, ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch, früher Latein. Und da kam tatsächlich, weil die Kollegen haben alle gestaunt, da kam, es kommt spirituell. Herr Schubert, werden können, hat die gesagt und war schon fast gestorben. Ja. Aber das war so eine Erinnerung alter Zeiten. Ja. Dominus vobiscum.
Ja, das war tief drin, ja.
Das war tief drin gewesen, auch bei den alten Leuten. Also da wenn du das Vaterunser gebetet hast, da haben die mitgebetet. Mhm. Ja. Und vorher haben sie keinen Ton gesagt. Also da habe ich viele Sachen erlebt.
Du hast ja gesagt, dann ging es nach Horb. Wie ging es allgemein weiter? Du bist aus dem Orden raus. Ja. Dann habt ihr geheiratet?
Ja, in Leipzig haben wir noch Leipzig-Schönefeld im Rathaus geheiratet. Dürfen ja nicht kirchlich heiraten. Mhm. Aber sowas macht mir überhaupt nichts aus. Ich brauche diese Form nicht. Der Herrgott, der sieht uns, wie wir leben und wie wir unsere drei Jungs ja erzogen haben. Und das war ein Rabaukenkabinett. Da bin ich auf den Arsch gefallen, ja, sozusagen. Ich bin in Halle mit 80 Kindern Straßenbahn gefahren und das ging gut, ja, und die haben gehorcht und so weiter. Und der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Und da bin ich eingebrochen.
Mhm. Ja, aber Tommy, du weißt aber, eigene Kinder kommen nicht auf andere Leute.
Ja, ja. Nee, das war schwierig. Ist ein Rabaukenkabinett gewesen, ja, in der Schule und auch zu Hause. Aber ich bin stolz auf die Jungs. Der eine ist Doktor der Physik, der andere Doktor der Molekularbiologie und der andere ist in Berlin der Manager von Alvaro Soler, ja. Also der spanische Sänger. Ja, ja. Also mehr kannst du nicht bieten.
Nee,
ja,
bei bestem Willen nicht.
Das war die Mühe wert.
Ja, das war die Mühe wert. Und das Weggehen auch, ja, so ungefähr. Ja.
Ja. Ja, aber vermisst du das Eichsfeld noch?
Immer. Also total. Ich bin ja so verrückt. Ich kann nicht sagen, dass ich die Schwaben, also die Württemberger, nicht so, dass der Stuttgart und so weiter, das klingt ja auch sächsisch fast, ja.
Stuttgart.
Ja. Ja. Also das liegt mir auch nicht so, aber ich bin trotzdem mit den Leuten zurechtgekommen und wenn die gesagt haben, geben Sie mir mal meinen Teppich. Ich sage, wieso, hier ist doch kein Teppich im Altenheim, hat hier kein Teppich zu liegen wegen der Rutschgefahr. Teppich ist die Wolldecke. Mhm. Oder gehen Sie mal auf die Bühne, der Boden.
Ah ja.
Auf die Bühne. Mhm. Oder wenn du mit dem Essenswagen durch die Gänge gezogen bist. Ich hätte gerne Selzbrot. Ich sage, Salz auf Marmelade, das kann doch nicht sein. Gselz ist das eingemachte Marmelade und Konfitüre und so. Also so ging das andauernd, ja. Bis du das wusste, was die meinten. Also es war schon ein bisschen kompliziert. Aber wir sind trotzdem ganz gut ausgekommen miteinander.
Du hast mir am Telefon gesagt, dass du gern Antenne Thüringen oder?
Ja, Landeswelle.
Landeswelle.
Landeswelle ist mein Radio in der Küche. Ich koche jeden Mittag. Meine Frau ist begeistert. Übrigens hat sie jetzt mal gesagt, komm gesund wieder. Ja, ich brauche dich. Und da habe ich gesagt, ja, du brauchst meine Rente. Aber nee, da sagt sie, ach, nicht nur die Rente, sondern dein Kochen brauche ich. Ja, nur so aus Spaß, gell? Viel Rente hast du nicht, wenn du ab 90 Altenpfleger hat damals nicht viel verdient. Das ist wohl jetzt ein bisschen aufgestockt worden. Und sie war MTA, also medizinisch-technische Assistentin und bekommt auch trotz drei Kindern nicht viel Rente. Also da ist auch was schiefgegangen da im Westen.
Tommy, wenn du zurückblickst, war die Zeit im Orden, im Nachblick eher ein Umweg oder empfindest du das als Fundament für dein...
Fundament. Wirklich. Also ich hänge immer noch, ich bin Franziskaner.
Okay.
Wirklich wahr. Das kriegt keiner mehr aus mir rausgeprügelt.
Also du hast quasi nur äußerlich die Kutte abgelegt.
Ja.
Innerlich.
Ich würde sie gerne wieder anziehen. Aber verheiratet bleiben. Nee, aber auch das Priestersein. Mhm. Oh, da habe ich, du, bei den letzten Päpsten, gell, da habe ich immer gedacht, du, vielleicht kommt der neue Papst und sagt, alle, die gegangen sind, aber die Kirche lieben und schätzen und mitarbeiten wollen für das Evangelium, die können zurück und werden Diakone oder Gemeinde. Mann, und da war ich auch so enttäuscht, dass keiner mal sagt, komm zurück und hilf uns und sowas.
Aber da gibt es wahrscheinlich im Vatikan gegenüber den Päpsten noch Leute, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja. Ja. Ja, solche verbissenen Kerle, kann man sagen. Also richtige Haudegen, du. Ja.
Ich kann mich erinnern, als Papst Franziskus das erste Mal auf den Balkon trat und da verband spontan meine Frau mit dem Namen des Papstes eine gewisse Hoffnung. Ging dir das genauso?
Ja, das war, da waren Hoffnungen da, dass es weitergeht. Nicht nur die Schuhe, ausgelatschten Schuhe, die er tragt, oder einen alten Wagen fährt. Da dachte ich, es geht ein bisschen weiter. Aber es war dann nicht so. Ja.
Was würdest du denn dem jungen Mann sagen, der damals in den Orden eingetreten ist? Also dir selber.
Mach's wieder. Ich habe in Ferner zum Beispiel gesagt, ganz offiziell, Leute, wenn ihr jemanden habt, schickt die zum Hülfensberg und lasst sie Franziskaner werden. Ja. Also ich habe nicht gesagt, um Gottes Willen und so weiter. Natürlich hat die Zeitung, damals gab es ja Artikel im Tag des Herrn über mich, über den, ja, wie, über die Wiederkunft sozusagen. Ja. Und da stand eine Überschrift vom Pater zum Vater. Es ist ja, Pater heißt ja Vater. Ja. Und das wurde ein bisschen auch übel genommen. So. Aber ich wollte eigentlich mit dieser Veranstaltung nicht mich selber feiern, sondern irgendwie einen Impuls setzen, jetzt geht los. Ja.
Also für alle, die damals in Ferner nicht dabei waren, ich war dabei, meine Frau war auch mit dabei, muss man sagen, das ist ja nicht so eine ganz große Kirche, aber auch keine ganz kleine Kirche.
Ja.
Sie hat nicht ausgereicht für die vielen Leute, die da waren. Es mussten draußen Lautsprecher aufgestellt werden, weil draußen jede Menge Menschen da waren, die dich genau hören wollten.
Ja, der Pfarrer, der da war, der tat mir leid. Der hat geweint, weil er so eine Kirche noch nie gesehen hat. Mhm. So eine volle. Selbst bei der Primiz oder was da war, kurz davor, war die nicht so. Ja. Also da habe ich auch gestaunt, aber das, ich muss das sagen, ich habe das Leben als Franziskaner geliebt. Und deshalb ist es mir so schwer gefallen, da wegzugehen, aber auf der anderen Seite war die Liebe zu meiner Frau stärker.
Tommy, machst du heute auch noch Musik?
Meine Jungs, die sagen immer, gerade der Manager da in Berlin, weil der auch so singt und so, der macht doch mal was. Ich sage, ja, wenn ich später 80 bin, dann fange ich wieder an. Aber es will hier nicht so ganz mehr klappen mit den Griffen und so weiter. Da ist hier die Hand, die spielt da nicht so ganz mit. Ich habe zur Silberhochzeit von der Bruder von meiner Frau ist dort oben Dombaumeister und in Xanten. in dem schönen Dom. Und da waren wir da und da habe ich das letzte Mal gesungen, ja. Und da war ich so erregt, dass die Hand geflattert, an der Gitarre geflattert hat. Keiner hat es gemerkt. Und die Stimme war gut da. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich fang mal wieder an. Ich hatte 95, da war die Schule zu Ende, mhm. Altenpflegeschule. Und da habe ich so ein Konzert gegeben in der Kirche. Alle Rollstühle wurden da reingedonnert und so. Da war ich noch voll, mhm. voll da. Aber wenn du nicht mehr singst, dann sind die Stimmbänder nicht mehr trainiert. Ja, und das fällt schon ein bisschen schwer. Ich habe immer gedacht, Mensch, ich fange mal wieder. Vielleicht fange ich an. Hm. Vielleicht seid ihr der Impuls dazu.
Ja, hier steht eine Gitarre. Wenn wir hier die Aufnahme im Kasten haben, wir machen einfach dann so eine kleine Sangesrunde und du guckst mal, ob du uns begleiten kannst. Ja.
Da gibt es vielleicht ein Lied, wo du sagst, das habe ich damals geschrieben, was deine Geschichte, deine Lebensgeschichte besonders beschreibt.
Oder vielleicht allgemein irgendein Lied, wo du sagst, das trifft so auf mich zu.
Es gibt viele Lieder, Songs, die ich gemacht habe. So, man müsste eins mal einspielen vielleicht. Ich habe sowas auf dem Handy so drauf, vielleicht. Gelingt das aber.
Also spontan.
Wie hat der Song gesungen? Auf alle Fälle, ja. Oder dieses Kyrie. Das war das Lieblingslied von Bischof Auf der Beck. Mhm. Ja. Das trägt mich. Ist Gott tot? Nein, er ist nicht tot. Er lebt. Das ist eigentlich das, was ich ausdrücken wollte. Auch mit meiner Art zu predigen. Ich bin ja runtergegangen zwischen den Leuten und habe sie gesagt, ich bin nicht besser als ihr. Mhm. Glaubt nicht, dass die Kutte irgendwas aussagt über die Heiligkeit der Person, sondern ich bin wie ihr. Das hat denen natürlich gefallen. Mhm. Also den Leuten, dass einer da runtergeht von der Kanzel praktisch. Übrigens, meine Eltern habe ich dann die sind nach Bayern in ihrer Heimat und dann habe ich sie zu mir nach Horb geholt, nicht ins Haus, aber eine extra Wohnung und war aber immer parat. Meine Mutter, die damals natürlich 89 sehr enttäuscht waren. Das waren die, wo ich sagte, denen habe ich bestimmt wehgetan. Ja, also mit dem Schritt. Und meine Mutter hat aber dann 90, als sie mich als Altenpfleger erlebt hat, gesagt, du, jetzt bist du mehr Franziskaner als vorher. Erst auf der Kanzel und jetzt bist du am Bett. Mhm. Genau was Franziskus eigentlich getan hat, den Armen und Kranken und Aussätzigen geholfen, ja.
Ich darf mal vielleicht aus einem deiner Lieder zitieren hier und damit zum Ausdruck bringen, es ist ja nicht irgendein Lied, was du damals gemacht hast, was halt damals war, sondern was eigentlich heute noch hochaktuell ist. Augenblicke heißt das Lied.
Ja.
Augenblicke entscheiden dein Leben. Augenblicke bestimmen dein Tun. Augenblicke fordern dein Reden. Doch wie oft bleiben wir stumm.
Ja.
Schöner Text.
Besser geht's nicht.
Wie kommt man auf so Zeilen?
Das ist ganz spontan eigentlich. Ja. So. Ja, wie im Traum eigentlich. So. Hinterher habe ich auch gesagt, ja, der Sonnengesang wurde ja wie oft umgedichtet und nachgedichtet und so weiter. Und trotzdem, was ich da singe, wie ist das entstanden? Das
frage also du wunderst dich selber auch?
Ich wundere mich über mich selber, weil ich das nicht studiert habe oder.
Also mir geht's, ich habe auch einige Lieder geschrieben und während des Schreibens, naja, okay, du hast jetzt mal was. Ne? Jetzt steht was auf dem Papier.
Ja.
Und zwei Tage später sagst du, Hut ab zum Gebet, Wie bin ich denn nur da nur drauf gekommen?
Drauf gekommen, ja. Das ist die Inspiration, das ist diese Begeisterung, die plötzlich da ist, ja. Das ist Pfingsten eigentlich, ja.
Naja, und wie oft bleiben wir stumm? Die Frage müssen wir uns heute ganz aktuell immer wieder stellen. Ja. Sollten wir nicht viel lauter werden?
Ja. Ich hab Ostern geschrieben, so einigen Leuten, wir sollten doch alle aufstehen und einfach mal sagen, was los ist, ja. Alle regen sich auf, aber keiner geht mal auf die Straße.
Jetzt habe ich noch mal so eine Frage zu deinem Lebensabschnitt, der dann kam. Also was bedeutet dann Ehe für jemanden, der jahrelang im Zölibat gelebt hat?
Was bedeutet das? Du bist natürlich erst verliebt, gell? Mhm. Du bist rasend, ja. Du bist jungfräulich in deiner Liebe und beglückt. Aber es ist ein Stück harte Arbeit, ja. Eine Partnerschaft zu leben, ist schon was ganz anderes als nur Weekend-Ehen, die meistens klappen, ja, weil sie sich nur Samstag, Sonntag sehen und dann wieder gehen. Ja. Es ist schon ein hartes Stück Arbeit, ja. Den anderen, also zum Beispiel mich zu ertragen mit meinen Launen oder mit meinen Gedanken und Getue oder so. Also das ist schon toll. Aber es ist eigentlich, ja, wunderbar. Mhm. Es ist wunderbar, das ist ein Wunder. Und deshalb, leider gibt es keine Wunder mehr so richtig. Ja. Also viele Ehen gehen kaputt und sagen Ade, tschüss. Ja. Aber wir haben es vor, durchzuhalten.
Was würdest du einem Menschen sagen, der vor der gleichen Situation steht, vor so einem Scheideweg?
Oh.
Bei dir war es ja dann, als du ja dann gesagt hast, jetzt ist es halt so, dass du mehr Unterstützung bekamst, als du erhofft hast und eigentlich der Gegenwind ausblieb. So der erste Gegenwind, den du befürchtet hast.
Ich würde sagen, zunächst erstmal würde ich ihn stärken in seiner Berufung. Mhm. Nicht sagen, oh, lass, kannst du auch gehen. Das ist, okay. Nein, ich würde ihn stärken und wünschen, bleib im Boot. Ja. Die brauchen dich. Mhm. Ja. Und aber auf der anderen Seite, bleib ehrlich. Das heißt, wenn es nicht mehr geht, ja, dann entscheide dich anders. Gell? Aber nicht so eine Geschichte, was man immer wieder hört, ja, auch von Priestern und so weiter, was uns alle erschüttert hat eigentlich. Gell? Also erst bestärken in seiner Berufung und in seinem Lebensweg und sagen, es gibt überall Zeiten, wo es nicht so ganz gut geht. Ja. Mhm. Aber nur ehrlich sein. Ja.
Tommy, du hast mitbekommen, dass wir so ein paar Traditionen pflegen. Die erste Tradition haben wir flüssig zu uns genommen. Das ist der berühmte Likör. Und wir haben noch eine Tradition, dass unser Gast, wenn er den Weg in unsere Keminate findet, eine Schallplatte bekommt.
Jo. Und wir haben auch eine Schallplatte für dich gefunden. Und das natürlich immer so ein bisschen mit Augenzwinkern zu verbinden. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Thomas Schubert kommt hierher, Pater Thomas. Ne?
Mir hast du sein Lied vorgespielt.
Ja, genau.
Augenblicke. Und ich sage, das klingt wie Frank Schöbel.
Das klingt wie Frank Schöbel.
Ja.
Und ich habe gesagt, mir haben auch Frauen gesagt, der sah aus wie Frank Schöbel früher.
So ein bisschen. Ja. Ja.
Deshalb haben wir natürlich auch eine Platte.
Ja.
Ich dachte, wir hätten eine, nur mit Frank Schöbel, aber es sind hier verschiedene drauf. Aber Frank Schöbel und Chris Dirk ist auch drauf. Ja.
Übrigens hat mein Bruder mit den beiden Film gedreht. Heißer Sommer in dieser Zeit. Hans-Michael Schmidt.
Wahnsinn.
Ja, mit den beiden. Der Kultfilm Heißer Sommer mit Frank Schöbel und Hans-Michael Schmidt, mein Bruder. Ja.
Und das Lied, was hier drauf ist, was Frank Schöbel komponiert hat, aber von Chris Dirk gesungen wurde, heißt Keinen Tag gebe ich her.
Wow.
Und das wollen wir dir gern schenken, diese Platte.
Das ist ja schön.
Es sind auch andere Sachen, andere Leute drauf, Interpreten wie Jiří Korn. ganz
ja,
toller.
Ja.
Ich stell die mal hierher und wir haben natürlich noch was für dich, Heiko.
Du hattest es ja schon erwähnt, der Begriff fiel schon und du magst ja das Eichsfeld nach wie vor und ich hoffe auch, was die Würstekammer zu bieten hat. Oh, deswegen haben wir auch eine Stracke für dich mit dabei.
Ich dachte, es wäre so ein Ziehbonbon, was dann rauskommt.
Nein, wir haben es getarnt, damit es nicht gleich
auch... Vielen Dank, da freue ich mich sehr. Das ist ja toll.
Und wir haben noch eine Tradition zum Abschluss. Wir haben so einen kleinen Fragenkatalog.
Ja, einer dieser berühmt-berüchtigten Fragen, die wir allen stellen, ist, was ist momentan dein Lieblingsbuch?
Ja, zur Zeit von meinem guten Mitbruder, muss ich sagen, Dr. Theo Lehmann. Das ist ein evangelischer Evangelist. Der hat übrigens auch geschrieben Blues and Trouble in den 60er Jahren, ganz toller Mann. Der hat, das habe ich gar nicht erwähnt, ich wurde ja ökumenisch eingeladen, nicht nur im katholischen Eichsfeld, sondern in evangelischen Kirchen, in Methodisten, Adventisten. Die haben mich mit Kutte eingeladen und zu singen und der Theo Lehmann war Pfarrer in Karl-Marx-Stadt, Chemnitz. Und diese Gottesdienste, die er gemacht hat mit so einer Band, wurden zweimal gemacht am gleichen Tag und jedes Mal über 3000 Jugendlichen. Muss man sich mal vorstellen. 3000. Die Stasi wimmelte innen und außen und da hat er mich aufgegabelt als singender Franziskaner und mich eingeladen, auch zu singen. Und das paar Mal, Jahre hindurch. Und der hat so Predigtbücher geschrieben. Da bin ich jetzt zur Zeit dran. Aber ganz teurer Mann. Ja.
Was bist du für ein Typ? Eher Typ Körper oder Typ Arschbombe?
Oh. Das mit Kopf, mit, ich sag mal, die Arschbombe.
Da hätte ich jetzt auch spontan zu tendiert.
Ja, Lieblingskomponist, hast du den auch noch?
Natürlich Johann Sebastian Bach. Das ist meine Musik. Die habe ich auch immer trompetet, also mit dem Mund nachgemacht. Und das ist so die Basis von allem, vom Blues, von allem. Ja. Die Beatles und so weiter, das sind Bach und Beatles, würde ich sagen.
Was würdest du aus heutiger Sicht zurückblickend auf dein Leben anders machen?
Ich würde es so machen, so genau so. Also ich wüsste nicht, wie es anders geht. Ich bin kein anderer, sondern ich bin ich und ich würde es wieder machen.
Ich würde es wieder genauso tun, hat Udo Lindenberg übrigens geschrieben, ein Lied.
Ja.
Jetzt brauchen wir von dir noch eine Lebensweisheit oder einen schönen Witz.
Oh je. Yeah.
Oder ein Gedicht, vielleicht.
Oh. Eine Lebensweisheit, ja. Das ist schwer. Man hat das noch nicht sich selber gefragt. So ein Weiser bin ich nicht. Ich bin mehr so ein spontaner, ja, Praktiker.
Mhm.
Ja. Und ich denke, das ist meine Weisheit, dass ich lieber tue als philosophiere. Ja, also ich gehe lieber auf die Straße, als nur im Wolkenkuckucksheim leben. Ja.
Das ist aber auch ein schöner Schlusssatz. Lieber Tommy, es war uns ein inneres Ankommen heute hier mit dir. Und also für mich ist das ein weiteres Highlight in unserer Podcast-Karriere. Ich wusste nicht, auf was ich mich mit dir einlasse, aber allein schon von der Begrüßung an und das Vorgespräch. Und ich gehe davon aus, das geht unseren Hörern genauso. Das war ein, das waren tolle Geschichten, Anekdoten und ein toller Einblick auf dein Leben und auf dich als Mensch.
Ja, wir danken dir ganz recht herzlich. Du hast uns gesagt, du hättest ein bisschen Bammel vor dem Gespräch gehabt. Das brauchtest du nicht. Das muss man einfach so konstatieren. Es war uns wirklich eine große Freude, dich hier begrüßen zu können. Und behalte das Eichsfeld genauso in Erinnerung, wie du es uns erzählt hast. Und ich denke mir, dann können wir auch mit unserem Abspann hier loslegen.
Jetzt würde ich mal sagen, es gehen ganz liebe Grüße raus an den, die Initialzündung für den heutigen Podcast an Günther Christoph Hase, der uns da unterstützt hat.
Macht ihr das?
Halt, da war doch noch was. Wie versprochen kommen jetzt zwei Titel von Tommy.
Augenblicke entscheiden dein Leben. Augenblicke bestimmen dein Tun. Augenblicke fordern dein Reden. Doch wie oft bleiben wir stumm? Augenblicke können viel sagen. Augenblicke, in denen man schweigt. In Augenblicken stellst du deine Fragen. Doch für die Antwort bleibt keine Zeit. Nur ein einziger Augenblick ist eine Ewigkeit, doch besinnst du dich, ist er vergangen. So viele Augenblicke hat die Zeit, und doch ist jeder nur ein kleines Stück der Unendlichkeit. Augenblicke lassen erahnen, wie wichtig du für mich heute bist. Augenblicke können auch bahnen den Weg, der für dich der richtige ist. Augenblicke müssen vergehen, doch du denkst an sie immerfort. Sie geben dir die Kraft zum Leben, ob du hier bist oder schon dort. Nur ein Augenblick ist eine Ewigkeit, doch besinnst du dich, ist er vergangen. So viele Augenblicke hat die Zeit, und doch ist jeder nur ein kleines Stück der Unendlichkeit. Augenblicke, die endlos und leer sind, Augenblicke vor Sehnsucht gemacht. Augenblicke verwehen wie der Wind, und im Dunkeln liegst du noch wach. Augenblicke, in denen du blind bist. Augenblicke, in denen du schreist nach der Liebe, die du nicht findest, nach der Freiheit, von der du nichts weißt. Nur ein einziger Augenblick ist eine Ewigkeit, doch besinnst du dich, ist er vergangen. So viele Augenblicke hat die Zeit, und doch ist jeder nur ein kleines Stück der Unendlichkeit. Augenblicke voll Hoffnung und Frieden, Augenblicke voll Zärtlichsein, Augenblicke voll Glück und Liebe, das Gefühl, du bist nicht allein. Wenn sich Himmel und Erde berühren und du schwebst, weil die Freude lebt, lass von Augenblicken dich führen und du spürst, es ist nie zu spät. Nur ein einziger Augenblick ist deine Ewigkeit, doch besinnst du dich, ist er vergangen. So viele Augenblicke hat die Zeit, und doch ist jeder nur ein kleines Stück der Unendlichkeit.
Die Liebe versetzt so manchen Berg, sie lässt uns manchen Sturm gut überstehen. Liebe hält uns über Wasser und lässt uns durch so manches Feuer gehen. Die Liebe lässt uns Freunde finden, die uns helfen, im Leben gerade zu stehen. Liebe lässt uns den Schatten überspringen und das Alte im neuen Lichte sehen. Die Liebe schenkt uns neues Leben, sie gibt den alten Menschen ein junges Herz. Liebe freut sich und will uns singen, weil sie uns Hoffnung gibt, solang die Welt